Auch der Predigttext steht in der Offenbarung, Kapitel 5. Gretchen, darf ich dich bitten?
Das Buch mit den sieben Siegeln. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen und versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch und aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten mit den 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war 4000 mal 1000. Und die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Ich möchte mit uns beten. Lieber Heiland, du, der auf dem Thron sitzt. Johannes sah in deiner Rechterhand ein Buch. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir immer wieder deine wunderbare Hand spüren dürfen. Dass du uns immer wieder, gerade auch in schweren Krisen, uns zurufst: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Danke, Herr, dass du uns das immer wieder sagst und schenkst, uns deinen Geschöpfen. Dass du als Schöpfer bei uns bist. Und dass du uns fasst und uns hältst. Uns Sicherheit gibst und noch viel mehr. Danke, dass du diese deine Hand für uns auf Golgotha hast durchbohren lassen, damit wir gerettet sind, damit wir die Strafe nicht tragen müssen. Ja, dafür wollen wir dir Lob, Preis und Ehre geben, in aller Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ein Buch mit sieben Siegeln. Das war in der Lesung das Wort, das sprichwörtliche Bild für Texte aus der Offenbarung des Johannes. Ein Buch mit sieben Siegeln. Ich will mal so anfangen. Wir kennen alle aus unserem Alltag Bücher mit 7 Siegeln. Meistens kommen sie als Bedienungsanleitung daher, worüber man schier verzweifeln kann. So fand ich kurz vor Weihnachten eine Bedienungsanleitung, die gut in die Jahreszeit passte, einer elektrischen Weihnachtskerze. Mitgeliefert wurde folgender Text. Herzlichen Glückwunsch zu gemütlicher Weihnachtskerzenkauf. Mit sensationell Modell GWK 9091. Sie bekommen nicht teutonische Gemütlichkeit für trautes Heim nur, auch Erfolg als moderner Mensch bei anderes Geschlecht. Nach Weihnacht ganz aufgegessen und länger, weil Batterie viel Zeit gut lange. Google Translate. Aber die Bedienungsanleitung für einen Heizlüfter toppt alles. Ich mache nur den Anfang. Du steckst Connector in steckst an Wand oder an Leitung. Und sehr schön ist auch der Schluss. Ganz fully hat bei Drehen viel Heiß, Step 3, 2000 Watt mit vielen Heiß und Fernblasen. Blasen mit Sicherheit immer bei Heiß, sonst kein Gefahr, kein hat. Ihr weißt schon, euer Pastor kauft Produkte aus Asien. Also Bücher mit 7 Siegeln. Nun gibt es aber nicht nur bei schlecht übersetzten Bedienungsanleitungen Bücher mit 7 Siegeln, sondern auch in der Bibel. Sie redet hier in der Offenbarung des Johannes nicht nur von einer Schriftrolle, die 7-fach versiegelt ist, sie ist auch selbst so schwer zu verstehen, so fremd in ihren Bildern und so fern von unserem Alltag, dass man sich schon fragen darf, wie spannend, wie wichtig ist das denn? Da ist die Rede von einem Mann, der in den Himmel schaut und der sieht einen Thron und er sieht merkwürdige Wesen mit unnatürlich vielen Augen und er sieht ehrwürdige Wesen. 24, die nennt er älteste. Und dann ist da diese Schriftrolle. Aber niemand kann, niemand darf, niemand traut sich, sie zu öffnen. Und dann ist da plötzlich ein Löwe. Im nächsten Bild aber schon wieder ein Lamm. Und das Lamm hat Spuren einer Schlachtung an sich, aber auch, wie soll das gehen, 7 Hörner und 7 Augen. Und das Lamm ist würdig, es darf, es kann, es traut sich, es nimmt die Schriftrolle und daraufhin beginnt so etwas wie ein Gottesdienst. Und der Blick weitet sich immer mehr, weil dieser Gottesdienst plötzlich Himmel und Erde und das ganze Universum umschließt. Und alle fallen auf die Erde und beten dieses Lamm an. Ist das merkwürdig? Ist das ein Buch mit 7 Siegeln? Waarom sollen wir hier in Neuhofen uns damit beschäftigen? Fangen wir noch einmal anders an. Wir können fern sehen. Wir sehen die Bilder aus der Ferne in der Nähe an. Montagmorgen, den 16. Februar, haben wir in der Türkei real-time einstürzende Gebäude gesehen, während im Vordergrund ein Fernsehteam, das live berichtete, muss fliehen um ihre Sicherheit. Wir sahen, wie Lebende und Tote unter den Trümmern geholt werden. Bilder. Sie zeigen uns, was wichtig ist und wer wichtig ist. Da war auch wieder der Erdogan da und der Assad. Bilder zeigen die Mächtigen, die die Welt bewegen. Sie führen uns vor Augen, wer am Hebel sitzt. Sie zeigen uns auch die Ungeheuerlichkeiten unserer Tage. despoten die mit Atombomben drohen, unversöhnliche Nachbarn, korrupte Diktatoren, sture Machthaber, Kinder, die verhungern, gierige Finanzhaie und kleine Leute, die nicht wissen, was aus ihren Euros wird, braune Verführer und gewaltsame Verführte. Manchmal, aber seltener, zeigen die Bilder, dass etwas gut wird. Wenigstens für den Moment. Eine massive Hilfe für Syrien. Einen Friedensschluss. Ein glückliches Volk auf einem großen Platz. Sie zeigen uns, wie die Welt sich ändert. Was gilt. Was wichtig ist. Woran wir uns orientieren sollen. Wonach wir streben sollen. Je sehen Bilder aus der Ferne und sie rücken uns nah. Sie infiltrieren unseren Geist, setzen sich fest in unserem Kopf, bestimmen unsere Stimmung und verbannen, was sie nicht zeigen. Wir können fernsehen und das Ferne rückt uns nah. Eine Frage. Spielt Jesus dabei eine Rolle? Jawohl, man wird in der Osternacht wieder Gottesdienste zeigen und kirchliche Würdenträger werden Appelle zu Frieden und Gerechtigkeit von sich geben. Aber Jesus kommt in der Regel nur am Rande ins Bild, im Kreuzen gefangen und in hoher Musik gebunden. Mit der Welt, die wir im Fernseher sonst sehen, scheint er nichts zu tun zu haben. Jesus ist offenbar kein Global Player. Er scheint nicht am Hebel zu sitzen. Und es wäre fast schon bizar, wenn einmal nicht gefragt würde, was Joe Biden, Wladimir Putin oder Ursula von der Leyen, sondern was wohl Jesus zu diesem oder jenem. Hungernden Kindern, bedrohten Völkern und unversöhnlichen Feinden zu sagen hätte. Wir können fernsehen, und auch wir tun es, die wir an Jesus glauben. Und Jesus kommt nicht vor. Und dann kommt er uns plötzlich fernrücken, fremd, unkonkret. Johannes de Zeer auf der Insel Patmos hat Briefe geschrieben. Fernsehen gab es ja noch nicht. Aber Briefe, ja, das passte schon. Da war zum Beispiel die Gemeinde von Pergamon, einer mächtigen Stadt in der heutigen Türkei. Die Christen, eine Handvoll vielleicht, in der Metropole von Pergamon, schrieben vielleicht auch einmal an Johannes. Lieber alter Johannes, herzliche Grüße aus Pergamon. Es ist gerade nicht leicht hier Christ zu sein. Wir sehen jeden Tag die mächtigen Tempel der Götter, Zeus, und Hera, und Dionysos, und Demeter. Und die Menschen strömen hin und verehren die mächtigen Gottheiten. Und sie pilgern zum Tempel des Asklepios und hoffen dort Heilung zu finden von manch kleinem und großem Leid. Und jeder römische Kaiser wird hier weer aan Gott vereerd. Und die Massen brüllen, Kyrios, Kyrios, Herr aller Herren. Und Kaiser Domitian, in all seiner Arroganz, lässt sich anreden als mein Herr und mein Gott. Und zugleich werden hier bei uns in Pergamon die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Und die Armen, die sammeln sich dann bei uns. Wir sind wirklich die Gemeinschaft der Letzten. Klein, bedeutungslos, ohne Einfluss auf den Gang der Dinge. Und dann singen wir unsere Lieder. Und wir sprechen jeden Sonntag unsere Gebete. Aber was bewirkt das schon? Wo ist Jesus? Er hat keinen mächtigen Tempel in Pergamon. Die anderen lächeln bestenfalls. Manche spotten. Und wenn es den Mächtigen zu bunt wird, dann pikken Domitiaans Schergen zich einen van ons raus. Und den sehen wir nie wieder. Wir weinen oft. Wir weinen viel, weil wir so wenig sehen. Zo weinig sehen van Jezus, van zijn Reich. Und wenn wir nicht zusammen sind, wenn jeder seinen Alltag lebt, dann spielt Jesus da, wo wir leben und unsere Kinder, wo wir leben müssen, eigentlich keine Rolle. Verstehst du das, Johannes, hochgeschätzte Bruder? Es grüßt eine kleine Gemeinde aus der großen Stadt Pergamon. Johannes liest den Brief. Und dann muss er an seine große Stunde denken. War er in seiner Hütte und träumte? Oder stand er am Meer und schaute in die himmlische Ferne? Oder war er tatsächlich wie entrückt in einer anderen Welt? Er weiß es nicht. Aber er weiß, was er fern sah, als er sah. Er sah den Thronsaal Gottes im Himmel. Und er sah Jesus. Und er sah Bilder, die kaum in Worten fassen könnten. Und die auch kein sinnvoller Zusammenhang gaben, als man sie hintereinander stellte. Aber drei dieser Bilder brandten sich ihm ins Herz. Die wird er nie mehr vergessen. Er, Johannes, sah den Thronsaal Gottes und er sah Jesus. Und in seiner rechterhand eine Schriftrolle. Das ist das erste Bild. Eine Schriftrolle. Kein Buch. Diese Rolle aus Papyrus oder Pergament war von innen eng beschrieben und auch von außen. Innen steht der Text, außen eine Zusammenfassung. Und dann hat man sie versiegelt, gleich siebenfach. Versperrt gegen außen. Und nun kam die Frage auf, wer ist würdig, diese Schriftrolle zu öffnen? Wer hat das Zeug dazu? Wer ist so integer, so unbestreitbar in Ordnung, dass er das tun durfte? Denn wer diese Rolle öffnet, der liest nicht nur, es geht überhaupt nicht um Lesen. Wer diese Rolle öffnet, der setzt in Gang, was dort beschrieben wird. Die letzten Tage sind da aufgezeichnet, wie in einem Drehbuch, letztes Kapitel der Geschichte, vor der finalen Showdown. Das steht auf der Rolle. Und es geht nicht so sehr darum, nur lesen zu dürfen, nur wissen zu können, was da steht. Es geht darum, den Startschuss zu geben. Wer das Siegel bricht, der darf den Startschuss geben, sodass die Dinge ins Rollen kommen. Und endlich alles geschieht, was noch aussieht. Bis diese Welt an ihr Ziel kommt und alles neu wird, alles gut, alles endlich heil. Wer um Himmels willen darf das? Es findet sich niemand. Jetzt ein Moment Stille. Es findet sich niemals. Und das ist so furchtbar. Muss es dann immer so weitergehen, wie bisher, mit Tränen, Leid, Kummer, Hunger, Mord und Missbrauch? Immer weiter? Ist keiner da, keiner im Raum, der das Siegel bricht und den Startschuss gibt? Doch, doch. Als Johannes schon die Tränen der Enttäuschung und des Kummers über die Wangen laufen, dann zeigt einer, wohin er schauen soll. Auf Jesus. Jesus ist würdig. Jesus ist so ganz in Ordnung, so integer. Er hat alles recht des Himmels. Jesus darf, Jesus kann, Jesus will und wird. Nur er. Kein ander. Nur Jesus. Also unterschätzt ihn nicht. Er ist würdig und fähig, die letzten Dinge in Gang zu bringen. Er wird die Siegel brechen. Und wenn er es sagt, wird's geschehen. Alles was in diesem Buch steht, bis die Welt wieder in Ordnung kommt. Und dann, zweites Bild. Dann sieht er Jesus als einen Löwen. Jesus als eine Löwe. Und zuerst ist er natürlich verwirrt. Der Herr als ein wildes Tier. Wie mag das zugehen? Aber dann versteht er. Die Löwe aus Juda, das ist seit Moses Tagen ein mächtiges Bild. Der Löwe, der König der Tiere. Der Löwe nicht zu zähnen. Kein harmloses Kätzchen. Mächtig, gefährlich. C.S. Lewis hat aus diesem Bild des Sehers Johannes gelernt. Hat iemand hier den Film Narnia gesehen? Narnia. In der Geschichte von Narnia ist es Aslan, der für Jesus steht. Der mächtige Löwe, der Beschützer Narnias, der alles einsetzt, um das Böse zu besiegen. Der niemals zu zähmen ist. Nicht von denen, die ihn lieben, selbst nicht von denen, die ihn leben. Der Löwe, der gegen die dunklen Mächte kämpft, der den Tod bezwingt und die Dunkelheit, den man liebt und zugleich fürchtet. Liebt und fürchtet. Pass auf, Johannes hat Jesus bis jetzt auch nie in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen. So wie er nun an der Seite des Vaters regiert. Aber er hat nun ein Bild, wenn er betet und Gottesdienst feiert und von Jesus erzählt. Jesus, meine Lieben, das ist der starke König, der Löwe, der Gebieter und Sieger. Was auch immer sich auf der Welt arrogant gegen das Gute erhebt, was auch immer das Leben verdunkelt, was auch immer zerstört und vernichtet. Es findet seinen Meister. Es wartet schon der Sieger, der Löwe. Das ist Jesus. Und dann ein letztes Bild. Plötzlich ist der Löwe nicht mehr zu sehen, aber ein Lamm. Auf einmal ist der Löwe ein Lamm. Ich weiß, was du denkst. Das ist ein bisschen seltsam, oder? Wissen Sie, ich sage das zwischendurch eben, eines der wunderbaren Dinge an der Bibel ist, dass Gott in seiner Weisheit so viele verschiedene Arten von Schriften verwendet hat, um seine Wahrheit zu vermitteln. Wunderbar. Ich darf jeden Tag damit mich beschäftigen. Und wie älter ich werde, wie mehr wunderbar ich das finde. Es gibt die Geschichte. Es gibt Gleichnisse, Genealogien und Klagelieder. Darüber hinaus gibt es Briefe, Metaphern, Weisheitssprüche und hier die Apokalyptik. Was könnte der Gründe sein für dieses wunderbare Vielfalt? Könnte es sein, dass wir durch die schiere Vielfalt auch einen kleinen Einblick in die Vielfalt, in den Reichtum der Gedankenwelt Gottes selbst bekommen. Und noch etwas, sehr wichtig, etwas, worauf wir immer wieder zurückkommen werden, im Buch der Offenbarung, diese Art von Schrift ermöglicht es, die Bildern zu mischen. Und das passiert hier. Immer in der Offenbarung. Das passiert. Johannes sah Jesus als der Löwe, der starke König und Sieger. Und jetzt ist er der Lamm. Und das tut ihm gut. Denn in keinem anderen Bild hat der Seher Johannes Jesus öfter gesehen. Jesus das Lamm. Er trägt die Male der Schlachtung an sich. Er ist ein Lamm, das geopfert wurde. Nein. Ein Lamm, das sich selbst zum Opfer hingegeben hat. Das erinnert an jene alten Tage, als Israel aus Ägypten floh. Ein Lamm, das geschlachtet wurde, war das Opfer, das an die Stelle von Menschen trat, die ihr Leben eigentlich schon verwirkt hatten durch böse Schuld. Das Lamm, das geopfert wurde. Nun aber ein Lamm, Jesus, das sich selbst opfert. Und dessen Opfer ausreicht, für wie? Für eine ganze Welt. Für Menschen aus allen Völkern und Kulturen und Sprachen. Für Menschen im Dorf und in der Stadt. Ein Opfer. Wir gedenken es in dieser Passionszeit. Aber dieses Lamm ist ein seltsames Lamm. Es trägt nicht nur die Narben der Opferung an sich, es hat 7 Hörner und 7 Augen. Was bedeutet das? Hast du eine Ahnung? Die 7 Hörner stehen für die uneingeschränkte Macht. Es ist das Tier vor sich, die Tier mit die Horn. Die 7 Augen für alle geistliche Kraft, wie schon bei Jesaja heißt, Kapitel 11. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, 1, der Geist der Weisheit, 2, und des Verstandes, 3, des Rates, 4, und der Stärke, 5, der Erkenntnis, 6, und der Furcht des Herrn, 7. 7 Augen. 7 Geister auf Jesus, dem Lamm. Das Lamm ist kein Lämpchen. Es ist ein starkes Lamm. Auf den Bildern trägt es stolz die Siegesfahne voran. Aber es trägt auch die Male der Hingabe, der Selbstaufopferung aus purer Liebe. Aus Liebe will mein Heiland sterben. Und das alles zusammen sagt nun, Jesus ist der Herr, der mit den Mitteln der Liebe und der Hingabe und des Opfers regiert. Jesus, das ist der Herr, dessen Hingabe und Liebe mehr Macht entfaltet als der Terror aller Mächtigen zusammen. Am Ende wird sich das Lamm durchsetzen. Also Jesus, das sieht Johannes, der die die Siegel der Schriftrolle bricht und die Dinge nehmen endgültig ihren Lauf bis zum guten Ende. Jesus der König, der mächtige Löwe und Jesus das Lamm, das geopfert wurde, zugleich aber alle Macht und Weisheit in sich vereint. Jesus, vor diesem jetzt die himmlische und die irdische Gemeinde verneigt, vor dem sich aber am Ende das Universum beugen wird. Denn das ist das Ende, wenn sich alle Knien beugen und alle bekennen, Jesus ist der Herr. Wieder Stille, denk die Sache mal ein, in dieser Welt. Jeder beugt die Knie und sagt, du bist der Herr. Ich stel mir so vor, Johannes findet sich kaum zurück in seinen Alltag. Aber das muss doch den Christen in Pergamon, das muss ich dir schreiben. Sie müssen es wissen. Liebe Geschwister in Pergamon, es macht mir das Herz schwer, wenn ich von eurem Kummer höre. Und liebe Brüder und Schwestern in Smyrna, es ist so bitter zu hören, dass die kaiserlichen Truppen einen von euch ermordet haben. Ich kann nur ahnen, wie schwer es gerade für euch ist. Wie sichtbar ist Domitian, wie unsichtbar ist Jesus. Wie gewaltig der Tempel des Zeus, wie bescheiden eure Hauskirche. Wie attraktiv ist die Heilstätte des Asklepios und wie mickrig daneben eure kleine Gottesdienste. Wie viel erlebt ihr und Jesus scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Aber liebe Geschwister, es ist nur die halbe Wahrheit. In der himmlischen Wirklichkeit sieht es schon ganz anders aus. Jesus ist der Löwe und das Lamm. Er hält die Schriftrolle in der Hand. Er setzt die letzten Kapitel der Weltgeschichte in Gang. Domitians Zeiten sind begrenzt. Zeus, Hera und Asklepios, die werden einmal vergessen sein. Stimmt, hè? Wer hat heutzutage noch zu tun mit Zeus, Hera, Asklepios? Weg! Ja, nur mein Hausarzt, der hat noch so ein Symbol von Asklepios mit die Schlange. Aber ihr gehört zu Jesus, den Löwen und dem Lamm. Er hat euch freigekauft mit seinem Opfer. Ihr mögt nicht viel gelten in Pergamon. Mögt geradezu eine Gemeinschaft der Letzten sein in Smyrna. Aber in den Augen Gottes seid ihr Prinzen und Priester, künftige Herrscher. Eure Gebete sind wie Weihrauch im himmlischen Liturgie. Stellt euch das vor, wenn ihr eure kleine Gebete spricht. So werden sie sofort in himmlischen Thronsaal weitergeleitet und der ganze himmlische Hofstaat freut sich daran. Und wenn ihr Jesus lobt und ehrt mit alten Psalmen, ich weiß es, alten Psalmen und neuen Liedern, dann feiert ihr schon mit. Seid Teil einer unaufhörlichen Feier, eines nie endenden Lobgesangs im Himmel, wie das Lied jetzt eigentlich nicht enden darf. Wo es ohne Ende jubelt. Würdig ist das Lamm, das geopfert ist. Ihm gebührt Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Anbetung. Schaut fern, schaut hoch auf Jesus. Schaut hin, wenn ihr zusammen seid. Und wenn ihr durch die Stadt geht, denkt daran, was ist schon Domitian? Wer ist schon Zeus? Was ist schon Asklepios? Jesus ist der Löwe und das Lamm. Es grüßt euch, euer Bruder Johannes. Heute, vielleicht buchstäblich heute Abend, werden manche von euch noch fernsehen. Den Zeit im Bild, den Tatort links, stimmt? Okay. Vielleicht noch Felder live? Auch nicht. Aber die kennt die Programme. Jesus wird auch da vermutlich nicht vorkommen. Mit dem Lein scheint er so wenig zu tun zu haben wie mit der Macht. Der Arroganz der Mächtigen setzt er offenbar so wenig entgegen wie der Not der Armen. Und dann gehen wir durch die Woche. Müssen einen Alltag bestehen. Vielleicht, wie die Jungs sagen, es war heute ganz durchschnittlich. Bisschen langweilig schon auf der Schule. Vielleicht einen mit Schwierigkeiten. In der Welt da draußen scheint Jesus auch nicht vorzukommen. Was hat also unsere kleine Feier hier mit dem zu tun, was jene von uns draußen erwartet? Was denken die in Kremstal, die nicht hier sind über uns, die wir Woche für Woche einen Jesus verehren, den man nicht sehen kann? Wir haben darüber gesprochen, Jeremy. Ein Jesus, Elia, ein Jesus, den wir nicht sehen kann. Und dessen Werke nicht wirklich offenkundig sind. Das kann unseren Glauben zermürben. Wir haben heute ein Buch mit 7 Siegeln betrachtet. Und wenn ihr jetzt in die Passionszeit geht, bitte, ihr sollt wissen. Erstens, das Entscheidende ist so geschehen. Der Löwe ist gekommen. Das Lamm hat sich aufgeopfert. Nichts ist mehr, wie es war. Alles, was dem Leben, wie Gott es wollte, zuwider ist, hat schon eine tödliche Niederlage erlitten. Der Löwe hat den Tod besiegt. Das Lamm hat die Schuld besiegt. Nichts ist mehr, wie es war. Auch wenn alles noch so aussieht, wie zuvor. Dem Teufel ist die alles entscheidende Wunde schon zugefügt. Erstens. Zweitens. Das Entscheidende wird noch geschehen. Wir leben in der Zwischenzeit. Wir haben darüber geredet. Pfingsten und er kommt wieder. Jetzt Zwischenzeit. Noch ist Zeit, Menschen zu rufen. Noch ist Zeit, Menschen mit Taten der Liebe und Worten des Glaubens zu gewinnen. Für den Leuen, für das Lamm. Noch ist es Zeit, bis der eine, der würdig ist, die Segel zu brechen. Dann wird all das geschehen, was noch geschehen muss. Und dann wird alles neu. Neu. Also, das Entscheidende ist zo'n geschehen. Am Karfreitag ist das Lamm geschlachtet worden. Und das Entscheidende wird noch geschehen, wenn Jesus zurückkommt. Bis dahin gilt, sieh nicht nur fern, sieh hoch. Sieh hoch dahin, wohin Johannes schaute, zum Löwen und zum Lamm. Dein Gebet, nicht vergeblich, sondern wie Räucherwerk vor dem Thron Gottes. Unsere Gottesdienste, keine komische Winkelmessen, sondern Feste am Rande eines ewigen Lobgesangs. Unser Einsatz für die Geringsten und Letzten, ganz im Sinne des mächtigen Löwen und des opferbereiten Lammes. Unser Zeugnis, eine Einladung an Menschen, sich doch noch gewinnen zu lassen, solange es Zeit ist. Unsere Gemeinde, nur scheinbar so unbedeutend, in Wahrheit eine Versammlung von Priestern und Prinzen. Die Arroganz der Mächtigen, ein Abgesang, bevor sie ihre Knie beugen müssen. Die Not der Armen, fortwährend gegenwärtig vor Jesus, der mit uns schon anfängt, Not zu lindern, wo immer es geht. Und Jesus, das tiefste Geheimnis der Welt, ist mächtig, indem liebt. Ist mächtig, indem sich opfert. Opfert und in äußerster Armut mit unscheinbarer Gemeinden sein Reich vorantreibt. Ist demütig, aber seine Demut ist von höchster Wirkung. Erobert Herzen, gewinnt Verlorene und kommt zum Ziel. Das ist es. Kein Buch mit 7 Siegeln, sondern ganz einfach. Also, wenn du fern siehst, schau hinauf zu Jesus. Wenn du durch die Woche gehst, schau hinauf zu Jesus. Und Gottes Volk stimmt ein mit der ganz unsichtbaren Welt und ruft Amen. Jetzt singen wir Lied 72. Lied 72, dass du mich einstimmen lässt in deiner Jubel.